Letztens hat Ulrike Herrmann zu mir gesagt, sie schaut kein Fernsehen. Ob sie gestern Abend Fernsehen geschaut hat, das frage ich sie selbst. Einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Haben Sie Ihren Eid gebrochen und trotzdem Fernsehen geschaut gestern?
Nee, ich bin ja in Italien. Das wird ja hier nicht übertragen, aber ich habe das natürlich alles im Internet verfolgt.
Ja, naja, und ich bin ja hin und her gerissen. Es ist ja bei so einer Analyse, bei Auswertung immer so eine Sache, da die Gefühle rauszulassen, die einen ja dann überkommen, und das ist ja nicht gerade sachlich. Wie ist es mit Ihren Gefühlen, wenn Sie als Journalistin, als Wirtschaftsjournalistin so einen Abend verfolgen? Sind Sie da auch hin und her gerissen? Schaffen Sie es da, sachlich und nüchtern zu bleiben?
Naja, also ich fand es dann doch überraschend. Also ich muss zugeben, dass ich bis zum Schluss nicht gedacht hätte, dass die SPD vor der Union liegen würde. Insgesamt finde ich es einen erfreulichen Abend. Aber jetzt gar nicht, weil eine besondere Partei gewonnen hätte, sondern was ich schön finde, ist, dass die AfD nicht weiter zugelegt hat. Was ich schön finde, ist ganz überraschend, dass die Umfragen eigentlich so haargenau gestimmt haben. Was ich auch gut finde, ist, dass es ja wahrscheinlich doch ziemlich eindeutig ist, welche Regierung dann am Ende die Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird, nämlich eine Ampel. Also ich glaube, dass jetzt das doch so deutlich ist, dass die CDU, obwohl Laschet was anderes erzählt, daraus jetzt keinen Auftrag ableiten kann, das Land zu führen. Also dass diese Hängepartie, die schon alle gesehen haben und die ich auch für wahrscheinlich hielt, dass man irgendwie Weihnachten immer noch nicht weiß, wer eigentlich der Kanzler ist, das glaube ich, wird jetzt gar nicht eintreffen.
Ja, ich muss mal überlegen, Ampel Jamaika, da muss ich kurz in meinem Kopf die Farben zusammenkriegen. Also Sie meinen tatsächlich Rot, Grün, Gelb, also dass tatsächlich die Grünen mit der FDP zusammengehen könnten, das halten Sie für machbar und nach dem gestrigen Avancen auch möglich, oder?
Ja, also ich meine, man muss ja jetzt mal sagen, es ist nicht so, dass es in Deutschland noch nie eine Ampel gegeben hätte. Also beispielsweise in Rheinland-Pfalz regiert gerade eine Ampel. Außerdem, was natürlich jetzt Grüne und FDP klar im Blick haben, und das stimmt auch, ist, sie sind die Königsmacher. Also die beiden Parteien werden am Ende entscheiden, wer der Kanzler ist. Und jetzt sagen ja viele, dass die FDP eine wunderbare Verhandlungsposition hätte. Das sehe ich nicht so, weil Lindner bekanntlich ja 2017 aus der Jamaika-Koalition im letzten Moment ausgestiegen ist und nicht regiert hat. Das haben ihm seine Wähler extrem übel genommen, denn um es jetzt mal ein bisschen polemisch oder zugespitzt zu sagen, FDP-Wähler sind ja im Wesentlichen Zahnärzte und Steuerberater, die nur ein Interesse haben, nämlich, dass die Steuern für die Wohlhabenden sinken. Das geht aber nur, wenn man in der Bundesregierung ist, und dass Lindner 2017 nicht regiert hat, hat ihn dann wirklich zwischenzeitlich sehr viele Prozente in den Umfragen gekostet. Das heißt, diesmal muss er regieren, egal wie. Das heißt, er ist auch stark erpressbar.
Stark erpressbar, und wenn man den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gehört hat, der sagt, ja, wir müssen nicht zwingend zur SPD, wer uns das beste Angebot macht, mit dem werden wir verhandeln, aus seiner Sicht. Das ist so ein bisschen das Vorbild Baden-Württemberg.
Ja, aber jetzt ist ja das Problem einfach, dass man drei Parteien braucht, um zu regieren, wenn es nicht eine große Koalition sein soll. Also insofern sehe ich jetzt nicht, wie man an der FDP vorbeikommt als Grüner. Aber die Grünen haben einen anderen Vorteil. Die Grünen müssen nicht regieren. Also wenn die Grünen dann verhandeln und hinterher feststellen, da kommt zu wenig bei raus, dann können sie anders als der FDP ihrer Basis mühelos erklären, dass man jetzt leider nicht regiert, weil man eben zu wenig Klimaschutz durchgebracht hat. Und dann wäre kein Grüner sauer, nicht? Dann würden alle sagen, ja, finden wir auch. Ohne Klimaschutz gehen wir nicht in eine Koalition. Und das macht die Grünen extrem stark, also im Unterschied zur FDP.
Mhm. Okay, Sie stehen gerade auf dem Bahnsteig, sind also unterwegs in Italien. Wie wird denn die europäische Reaktion auf diese Wahl ausfallen? Ist das relevant für die europäische Entwicklung oder ist es tatsächlich nur national von Bedeutung, wer regiert in Deutschland?
Naja, also man muss einfach sagen, dass die Europäer kennen ja zumindest Scholz, kennen sie schon alle, nicht? Denn der war ja als Finanzminister bei diesen ganzen europäischen Treffen ständig dabei. Insofern glaube ich, dass die meisten sich freuen, dass es Scholz ist, weil der ja als sehr verlässlich gilt. Und ich glaube, das Einzige, wovor Europäer Angst haben, also jetzt meinetwegen die Franzosen oder auch die Italiener, ist, dass Lindner tatsächlich Finanzminister werden könnte. Denn die FDP hält ja immer so die angeblichen deutschen Tugenden stark aus dem Fenster. Also ja, und da muss gespart werden und Schulden sind böse und so weiter. Was natürlich vielleicht einleuchtend klingt, aber trotzdem Unsinn ist. Und das würde ja die Eurozone sehr stark belasten, wenn man jetzt wieder ein Finanzminister hätte, der so ähnlich tickt wie damals Schäuble, der die gleichen Fehler gemacht hat. Insofern, glaube ich, ist es so, dass man sich das nicht leisten kann, als Deutschland Lindner zum Finanzminister zu machen. Jetzt hat er ja schon ständig gesagt, dass er Finanzminister werden will. Und ich glaube, das wird noch eine gewisse Schwierigkeit, ihn da von diesem Eis wieder runterzubringen.
Die Chefredakteurin der TAZ, die Zeitung, für die Sie auch arbeiten, Ulrike Winkelmann, hat ja geschrieben in einem Kommentar, dass die Wählerinnen und Wähler Scholz ihre Stimme gegeben haben, weil er eine Klimapolitik ohne Zumutung versprochen hat. Eine Klimapolitik ohne Zumutung, kann das gehen?
Also aus meiner Sicht natürlich nicht. Also Klimaschutz ist zwingend, nicht? Wir können ja nicht die Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber aus meiner Sicht ist grünes Wachstum eine Illusion. Also es wird einfach nicht genug Ökoenergie zur Verfügung stehen. Und das heißt, man muss eigentlich jetzt mal überlegen, wie man die Wirtschaft schrumpft. So, aber da muss man sagen, das ist jetzt auch die Wahrheit, dass die Wähler das nicht tolerieren würden. Soweit sind sie nicht. Das heißt, den Parteien blieb gar nichts anderes übrig, als letztlich zu sagen, dass Klimaschutz umsonst zu haben ist, obwohl das wirklich nicht stimmt.
Dann hatte ich ja das Gefühl, dass eine Personenwahl war fixiert auf Menschen, die Kanzlerin oder Kanzler werden. Aber klar ist ja, dass der Kanzler oder die Kanzlerin, in dem Fall jetzt wahrscheinlich der Kanzler, vom Bundestag gewählt wird, von den Abgeordneten, nicht von den Menschen. Aber in der Vermittlung war es irgendwie eine Personenwahl. Ist das so Anlehnung an Amerika oder ist das der Zeitgeist? Was ist das okay so?
Ja, also ich meine, man muss ja schon sagen, das hat man ja auch bei Merkel gesehen, dass ein Kanzler dann doch den Unterschied macht. Insofern ist es, finde ich, jetzt okay, wenn die Leute sich vor allen Dingen an dem Spitzenpersonal orientieren, obwohl das eigentlich offiziell, da haben Sie natürlich recht, in Deutschland gar nicht zur Wahl steht. Ich hätte auch gedacht, aber diese Überlegung ist jetzt natürlich völlig hinfällig, weil die Union so schlecht abgeschnitten hat. Aber selbst wenn die Union vor der SPD gelegen hätte, glaube ich nicht, dass Laschet Kanzler geworden wäre. Also eben gerade, weil man ja offiziell keine Personen wählt, ist das ja möglich, dann das Personal nach der Wahl auch noch auszutauschen. Und ich glaube, dass die Union das gemacht hätte, weil man einfach gesehen hat, dass Laschet sich nicht eignet, weder als Wahlkämpfer noch als Kanzler. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal hinfällig, diese Überlegung.
Die AfD ist in Sachsen und in Thüringen stärkste Kraft geworden. Jetzt überlege ich, nach Berlin zu ziehen. Würde sich das lohnen? Würden Sie mir raten, nach Berlin zu gehen?
Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden.
Ja,
nochmal.
Sie stehen auf dem Bahnsteig. Die AfD ist in Sachsen und in Thüringen stärkste Kraft geworden. Jetzt überlege ich, nach Berlin zu ziehen. Würden Sie mir das raten, in Berlin zu wohnen?
Nee, also ich glaube, man kann Thüringen und Sachsen nicht vergleichen. Also in Thüringen ist es ja so, dass bei einer Landtagswahl dann eine sehr starke Linke mit Ramelow zur Auswahl steht und die Leute dann auch dann Ramelow wählen. Jedenfalls die AfD dann nicht die prägende politische Kraft ist, während das in Sachsen anders ist. Also da hat die CDU ihre Bindungskraft verloren und da ist auch absehbar, dass in den Landtagswahlen die AfD immer stärker wird und es dann sehr, sehr schwierig wird zu sagen, warum die AfD irgendwie nicht regieren soll. Sachsen ist sozusagen, wenn man jetzt nicht AfD-Wähler oder Sympathisant ist, muss man sagen, ist Sachsen der eigentliche Problemfall in Deutschland.
Und Baden-Württemberg?
In Baden-Württemberg ist haben die Leute früh prognostiziert, dass die AfD da stark ist, und zwar auf dem Land. Ja, und das ist ein Problem. Ich glaube, dass in Baden-Württemberg die AfD niemals in die Position kommen wird, wirklich zu regieren, nicht, weil dann andere Parteien stärker sind. Aber es gibt auf dem Land, also vor allen Dingen auf dem Land, so eine Art, wie soll ich das nennen, so eine Art Renitenz des Reichtums, nicht? Also in Baden-Württemberg haben die Leute das Gefühl, wir sind reich, wir haben alles richtig gemacht. Diese ignorante Selbstzufriedenheit, die führt dann da zur AfD. Das ist wirklich ganz irre.
Renitentes Reichtum.
Man muss vielleicht noch eins sagen, wenn man jetzt Baden-Württemberg anguckt, also die CDU wollten die Leute nicht wählen, weil ja die CDU abgewählt werden sollte im Bund. Grüne wählen sie nicht, weil Kretschmann da schon zum dritten Mal amtiert. Und dann die SPD nehmen sie nicht als Oppositionspartei wahr, die für sie interessant ist, weil sie ja alle so reich sind. Ja, und dann bleibt die AfD. Also so ungefähr ist das Kalkül.
Oh, und naja, dann trotzdem die Frage, würden Sie mir raten, nach Berlin zu ziehen?
Ja, also was ich schön finde in Berlin ist, dass die AfD sich in Berlin halbiert hat, obwohl in Berlin ja sehr viele Zuwanderer, Migranten aller Art leben. Also genau da, wo man Erfahrung mit anderen Kulturen hat, hat die AfD keine Chance. Das ist ja besonders interessant, nicht, dass die AfD immer da rüstiert, wo es überhaupt gar keine Ausländer gibt. Und ja, also Berlin ist sozusagen zu einer normalen Großstadt geworden. Auch andere Großstädte haben ja sehr wenig AfD-Wähler, zum Beispiel Bremen. Jetzt ist Berlin da auch angekommen. Ja, insofern kann ich Berlin sehr empfehlen.
Ja, und Mecklenburg-Vorpommern?
Also ja, also da ist ja, das ist ja eine interessante, also eine interessante Lage, nicht? Aber es spiegelt ja so ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen die Situation in Thüringen wider. Also wenn die AfD ist in Mecklenburg-Vorpommern ja sehr stark, zweite Kraft. Aber das nutzt ihr alles gar nicht, weil die SPD mit Manuela Schwesig noch viel weiter vorne liegt. Und das, ist, glaube ich, ist so ein Muster in Ostdeutschland. Immer wenn es starke Führungspersönlichkeiten gibt, egal aus welcher Partei, werden dann diese Parteien gewählt und sind dann auch vor der AfD. Ja, insofern freue ich mich natürlich auch über Mecklenburg-Vorpommern.
Sie müssen gleich einsteigen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn wir unser Gespräch abbrechen. Ansonsten können wir auch noch ein bisschen weiter plaudern, weil jetzt geht's ja tatsächlich um die Verhandlung von Inhalten und tatsächlich eine Änderung der Klimapolitik in Deutschland. Es muss auf Europa Ausstrahlung haben. Haben Sie die Hoffnung, dass es wirklich einen Wandel gibt, eine Änderung in der Politik? Sind Sie da eher positiv eingestellt oder zurückhaltend?
Man muss jetzt einfach mal sagen, in Deutschland sind bei allen wichtigen Themen ist immer auch der Bundesrat beteiligt, also vor allen Dingen bei den Steuern, aber in Teilen auch bei der Klimapolitik, weil die Länder das ja umsetzen müssen. Und deswegen kann man eigentlich in Deutschland überhaupt nicht ohne die Opposition bestimmen. Also Deutschland ist in einem ganz extremen Sinne eine Konsensdemokratie. Und ja, also das schon deswegen, weil der Bundesrat immer dabei ist und da natürlich die CDU eine Vetomacht hat, die ziemlich stark ist. Genau deswegen, weil also immer alle überall mitmischen in Deutschland, wird sich die Politik hinterher gar nicht so wesentlich ändern. Aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, die man auf Bundesebene allein beschließen kann, also die jetzt keine Zustimmung vom Bund brauchen. Dazu gehört der Mindestlohn, dazu gehört das Tempolimit auf Bundesautobahnen, dazu gehört auch die Abschaffung des Solis. Also das ist, insofern wird man dann doch so ein paar Leuchtturmprojekte auch alleine durchbringen. Die Abschaffung des Solis ist natürlich bitter, nicht? Da werden nur die Allerreichsten beschenkt mit 10 Milliarden. Aber das ist, glaube ich, der Skalp, den die FDP verlangen wird. Also wenn der Soli nicht fällt, werden sie nicht mitmachen, weil dann können sie das auf ihrer Basis nicht verkaufen. Ja, da, also es gibt dann auch noch ein paar Kröten zu schlucken, leider.
Ja, wir werden das weiter verfolgen. Frau Herrmann, Sie gehen jetzt in den wahrscheinlich verdienten Urlaub. Ich hoffe zumindest, dass Sie ja auf Urlaubsreise sind und werden das weiter verfolgen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise im Zug und bleiben Sie uns gewogen. Danke fürs Gespräch.
Ja, bitte, bitte. Tschüss.
Tschüss.